Kulturmanagement aktuell. Der Podcast aus Ludwigsburg.
Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge Kulturmanagement aktuell. Der Podcast für KulturmanagerInnen und die, die es werden wollen. Im Arbeitsalltag kommt es immer wieder zu Konflikten. Manche lassen sich schnell lösen, andere wiederum eskalieren und haben Folgen für den gesamten Kulturbetrieb. Wie es zu solchen verheerenden Konflikten kommt und wie man im besten Falle damit umgeht, schauen wir uns in dieser Folge genauer an. Mein Name ist Susanne Struth und ich bin aktuell Studentin und wissenschaftliche Hilfskraft am Institut. Mit mir dabei ist heute Andrea Hausmann, Professorin und Leiterin des Instituts und Expertin für Personalmanagement und Führung in Kulturbetrieben. Liebe Frau Hausmann, schön, dass Sie heute mit dabei sind.
Hallo Frau Struth, ich freue mich sehr, mit Ihnen über dieses spannende Thema sprechen zu können.
Dass Konflikte negative Auswirkungen auf den Betrieb und den Arbeitsalltag haben, liegt nahe. Beispielhaft lassen sich hier ein schlechtes Organisationsklima und die nachlassende Arbeitsbereitschaft der Mitarbeitenden nennen. Aber Konflikte können auch positive Auswirkungen haben. Welche wären das zum Beispiel?
Alle Organisationen haben Konflikte. Ich habe gerade am Wochenende ein Seminar dazu gegeben und bekam just eine E-Mail, in der die Teilnehmerin mir im Nachgang schrieb, dass es ihr gut gefallen hätte und dass sie eben verstanden hätte, unter anderem, dass sie nicht alleine ist mit ihren Konflikten, sondern dass alle anderen Teilnehmerinnen eben auch solche organisationsinternen und zum Teil auch externen Konflikte haben. Also das wäre mal das Erste, dass Konflikte eben normal sind. Und das ist auch gut so, denn wie Sie angedeutet haben, haben Konflikte auch positive Auswirkungen. Und dazu gehört, wenn ein Konflikt möglichst konstruktiv geführt wird oder zumindest irgendwann in so eine konstruktive Phase überführt wird, dann kann sich in der Organisation, im Kulturbetrieb eben was ändern, zum Guten ändern. Es können neue Organisationsstrukturen geschaffen werden, es können neue Ablaufprozesse definiert werden, jemand wird vielleicht auf eine neue Position gesetzt, kommt da viel besser mit den Anforderungen zurecht. Neue Führungslinien werden eingezogen. Also da gibt es eine ganze Menge von sehr positiven Entwicklungen auf der individuellen Ebene, also der Konfliktbeteiligten, als auch auf der institutionellen, organisationalen Ebene.
Führungskräfte haben unter anderem die Aufgabe, bei Konflikten gegenzusteuern. Welche Grundfragen müssen sie sich hierbei stellen?
Gegenzusteuern ist vielleicht schon ein Begriff, das hört sich so irgendwie nach Gewaltakt an. Ich glaube, am Anfang wäre es gut, erstmal zu beobachten und auch nicht zu früh einzusteigen. Also es ist ja schon auch in der Verantwortung von Beschäftigten, erstmal zunächst zu versuchen, dass man im Miteinander das geklärt bekommt. Wenn das jetzt gar nicht geht, dann ist es natürlich schon Aufgabe einer Führungskraft. In ihrer Rolle, in ihrem Aufgabenkanon wäre dann die Unterstützung bei der Konfliktbearbeitung sicherlich prioritär zu nennen. Und ich sage mal, zwei so grundsätzliche Fragen sind im Prinzip, wie weit will man wirklich gehen oder aus Perspektive der Führungskraft, wie weit will man es wirklich gehen lassen? Weil wenn man wenn die Parteien einmal in die Eskalationsspirale gekommen sind, dann wird es eben immer schwieriger, je weiter man da reingerät, das kennen ja wahrscheinlich die meisten von uns, desto schwieriger wird es eben da auch wieder rauszufinden. Und die zweite Frage, die sich eine Führungskraft und auch selbstverständlich die Beteiligten stellen können, ist die Frage, haben wir einen Konflikt oder hat der Konflikt uns? Was darauf verweist, wenn zwei oder drei oder mehr einen Konflikt haben, dann ist er wahrscheinlich noch steuerbar. Wenn er aber die Beteiligten steuert, ja, dann wird es natürlich immer schwieriger mit Blick auf die positiven Auswirkungen. Also dann sind Konflikte in der Regel in erster Linie destruktiv mit all den psychischen, ökonomischen Kosten, die dann dadurch entstehen.
Friedrich Glasel hat ein weltweit anerkanntes Modell zur Analyse von Konflikten entwickelt. Könnten Sie das kurz skizzieren?
Das Modell, darauf haben Sie richtigerweise hingewiesen, ist weltweit anerkannt und wird auch an ganz vielen Stellen eingesetzt. Es besteht im Prinzip aus drei Phasen und 9 Stufen. Und er bezeichnet dieses Modell auch in den, sage ich mal, abwärts verlaufend, um darauf hinzuweisen, dass je weiter man in diesen Stufen gegangen ist, desto mehr geht man im Prinzip in den Abgrund. Das klingt jetzt wenn man das zum ersten Mal hört, vielleicht sehr dramatisch, aber tatsächlich gibt es durchaus auch einige Beispiele aus der Praxis, wo Konfliktbeteiligte fast oder sogar bis zum Schluss gegangen sind. Und da kann dann eben im Prinzip keiner mehr gewinnen, sondern alle verlieren. Das ist die letzte Stufe, die sogenannte Lose-Lose-Phase, in der eine gemeinsame Lösung eben nicht mehr erreicht werden kann. Da werden sehr viele Werte vernichtet und ja, also es ist unbedingt empfehlenswert, in diese Stufe oder in diese Phase gar nicht erst reinzukommen. Idealerweise manövriert man so ein bisschen in den ersten drei Stufen der Phase 1, das ist die sogenannte Win-Win-Phase, da ist halt noch eine gemeinsame Lösung möglich. Man verliert das Gesicht nicht, beide können noch durch einen Kompromiss dahin kommen, dass sie sich aufeinander zubewegen und Zugeständnisse machen. Und dann kommt eigentlich schon die zweite Phase mit ebenfalls drei Stufen und dann geht es so ein bisschen darum, dass man andere einbezieht, dass man einander so ein bisschen ausbotet. Also es wird immer schwieriger, gesichtswahrend aus so einem Konflikt rauszukommen. In dieser zweiten Phase geht es auch schon so ein bisschen um so eine Win-Lose-Strategie. Und da wissen wir ja alle aus eigener Erfahrung, dass das häufig ja ein brüchiger Frieden nur ist. Also kurzum, es ist immer empfehlenswert, den Konflikt nicht zu weit eskalieren zu lassen, damit man da eben auch irgendwie noch wieder rauskommt. Sollte es doch passieren, was natürlich immer mal sein kann, immer in der Hitze des Gefechts, dann kann es eben ab der Stufe 2 durchaus notwendig sein, auch von extern jemanden dazu zu holen, um das Ganze wieder aufzudröseln und möglichst zu lösen, in jedem Fall aber zu behandeln.
Bei Konflikten kann jede Konfliktpartei die Eskalationsspirale noch für einen langen Zeitraum verlassen. Ist diese Zeitspanne überschritten, spricht man von dem Point of No Return. Wie erkennt man diesen?
Den erkennt man daran, dass die Meinungen sich sehr stark polarisiert haben. Man hat ein fast in Stein gemeißeltes Selbst- und Fremdbild. Es geht sehr stark einher mit der Beschuldigung des anderen und der Entschuldigung der eigenen Person. Beide Begrifflichkeiten hier mit einem Bindestrich zu hören. Das Problem ist zudem, dass die Konfliktlandkarte sich halt im Kulturbetrieb so ausgedehnt hat, dass da immer mehr Personen beteiligt sind. Und dann wird es natürlich auch wirklich immer unübersichtlicher. Zudem werden andere eben auch so ein Stück weit dazu genötigt, unter Umständen sich zu positionieren. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Dann sind sie eigentlich in der Stufe 3 und dann sind so viele Kränkungen passiert, dass es eben sehr, sehr schwierig ist oder in bestimmten Fällen auch gar nicht mehr möglich, zurückzukommen. Und ja, das hat natürlich sowohl psychische Schäden für die Beteiligten als auch für den Kulturbetrieb hohe ökonomische Schäden. Also wenn man zum Beispiel Verträge auflösen muss oder auch juristische Verfahren einleiten muss, das kostet ja alles, ne? Insofern, das wäre so ein Point of No Return. Ich kann immer nur betonen, idealerweise schafft man es vorher, den irgendwie gar nicht zu erreichen. Und sei es auch, indem man sich von externen Hilfe holt. Ich höre das jetzt auch immer häufiger aus Kulturbetrieben, die dieses Instrument der Mediation oder des Coaching nutzen, um ja, Sachverhalte wieder steuern zu können, Zusammenarbeit ermöglichen zu können.
Sie haben jetzt schon die psychischen und ökonomischen Schäden genannt. Welche weiteren Auswirkungen kann das Überschreiten des Point of No Return haben?
Ja, ich habe es eben angedeutet. Also es kann zu Burnout kommen bei Beteiligten, entweder direkt Beteiligten oder auch indirekt Beteiligten. Ne? Stellen Sie sich vor, irgendwie vielleicht eine Referentin oder ein Referent, der da immer so ein bisschen zwischen zwei Vorstandsmitgliedern vermitteln muss. Das kann zur Notwendigkeit von Vertragsauflösungen kommen. Das kann sehr teuer werden und es ist vor allen Dingen sehr langwierig. Stellen bleiben dann unter Umständen offen. Andere müssen mehr Arbeit übernehmen. Ja, und diese juristischen Prozesse, die dann vielleicht geführt werden. Also auch da wissen ja die meisten von uns, lieber vermeiden, als, sage ich mal, über Jahre mit solchen Themen beschäftigt zu sein.
Ein weiterer Punkt, den Sie bereits angesprochen haben, ist die Mediation. Wenn Konflikte im Betrieb die dritte Stufe des Modells nach Glasl verlassen, sollten Führungskräfte, wie gesagt, externe Hilfe in Form von Mediation zu Rate ziehen. Unter dem Begriff der Mediation versteht man laut Mediationsgesetz ein vertrauliches und strukturiertes Verfahren, bei dem mehrere Parteien mithilfe eines oder mehrerer Mediatoren freiwillig und eigenverantwortlich eine einvernehmliche Beilegung ihres Konflikts anstreben. Welche Voraussetzungen gibt es für eine gelingende Mediation?
Ja, also das Mediationsverfahren, das kommt ja auch aus dem juristischen Bereich und hat sich da eben als sehr sinnvoll erwiesen. In dem Zusammenhang kann man vielleicht schon so als ein wichtiges Merkmal erklären, dass während ein Richter eine Entscheidung treffen muss, die dann die Konfliktbeteiligten im Großen und Ganzen annehmen müssen, ist das beim Mediator oder der Mediatorin anders. Die treffen nicht die Entscheidung, sondern schaffen es bei einem erfolgreichen Mediationsverfahren, dass die Konfliktbeteiligten sich einigen können. Also das ist so schon mal ein wesentlicher Unterschied und warum dieses Modell einfach auch so erfolgreich als Alternative zu Gerichtsprozessen geworden ist. Im Kulturbetrieb wäre jetzt wichtig zu wissen, Sie haben das ja schon als die Definition schon nach dem Mediationsgesetz vorgestellt. Ein wichtiges Merkmal ist, dass dieses Verfahren freiwillig ist. Also Sie können niemanden zwingen und sollten es auch nicht tun, als Führungskraft an einem solchen Mediationsverfahren teilzunehmen. Sondern es muss eine hohe innere Bereitschaft der Parteien geben, zu sagen, okay, so möchte ich einfach nicht weitermachen. Ich möchte jetzt aktives Mitglied in einem Lösungsprozess sein. Also Freiwilligkeit ist eine wichtige Voraussetzung. Dann Vertraulichkeit natürlich. Durch die Mediation soll ein geschützter Raum entstehen, in dem eben erstmal über den Sachverhalt gesprochen werden kann. Aber da ist natürlich auch möglich, dass man vielleicht erstmalig auch so ein bisschen mal über Emotionen sprechen kann, die das Ganze ja in der Regel auch immer begleiten. Sei es neben dem Ärger zum Beispiel auch Ängste. Dreh- und Angelpunkt ist natürlich die Person des Mediators, der Mediatorin. Das ist kein geschützter Begriff. Das ist einfach nur sozusagen eine Übersetzung für Streitschlichterin. Es gibt allerdings die sogenannten zertifizierten Mediatoren nach dem Mediationsgesetz. Unabhängig davon, zertifiziert oder nicht, ist es auf jeden Fall wichtig, dass man sich jemanden sucht und vielleicht auch mit mehreren spricht, der neben der fachlichen Eignung und den entsprechenden Kenntnissen aus den kulturbetriebsspezifischen Zusammenhängen, dass der eben, sag ich mal, empathisch ist, dass er soziale Fähigkeiten hat, dass man einfach das Gefühl hat, okay, hier ist man gut aufgehoben, der ist allparteilich, der hat einfach durch seine Persönlichkeit, seine berufliche Erfahrung die Möglichkeit, die Gemüter zu beruhigen. Das ist ja auch so ein Down-to-Earth-Merkmal der Mediation. Dass es einfach im Idealfall beruhigend auf die Situation wirken kann. Wichtig ist zu wissen, die Parteien wählen den Mediator aus und sollten das auch tun. Und der Mediator, die Mediatorin ist den Parteien eben gleichermaßen verpflichtet. Das ist also ganz wichtig. Das ist ja auch der große Unterschied zum Beispiel zum Coaching. Je nachdem, wie es läuft, können Dritte einbezogen werden, wenn die Konfliktbeteiligten dem zustimmen. Die Mediation kann jederzeit beendet werden. Von beiden Seiten, sowohl die Konfliktbeteiligten als auch der oder die Mediatorin. Und wichtig ist zu erwähnen, dass es einen sehr strukturierten Prozessablauf geben sollte. Da gibt es so ein gewisses Phasenmodell, brauchen wir jetzt nicht weiter darauf einzugehen. Aber wird in der Praxis so angewendet. Und ja, am Ende einer gelungenen Mediation steht hoffentlich die Einvernehmlichkeit über eine Lösung. Und da sind wir wieder bei dem Begriff des Gewinnens. Das kennen wir ja schon von Glasl. Es geht also nicht um Gewinn, sondern es geht darum, dass man gemeinsam jetzt eine Lösung gefunden hat, bei der sich beide aus der Sackgasse bewegt haben und bei der beide sagen, okay, damit kann ich leben. Meine Maximalforderung ist nicht eingetreten, aber ich kann jetzt mit dem Ergebnis soweit leben. In der Regel wird das Ergebnis dann verschriftlicht. Dann übt man die neuen Praktiken miteinander ein. Da kann ein Mediator dann auch nochmal mit ein paar Terminen dann zur Seite stehen. Und ich habe jetzt auch hier gerade in meinem Seminar am Wochenende von einem guten Beispiel gehört, also wo das tatsächlich auch, ist vielleicht ganz interessant zu wissen, durchaus ein bisschen länger gedauert hat. Ich kenne Extreme von einem Termin bis anderthalb Jahre. Also das kommt wirklich immer auf den konkreten Konfliktfall an.
Welche weiteren möglichen Effekte und Vorteile kann gute Mediation neben der Konfliktbeilegung mit sich bringen?
Ja, also die Beruhigung der Situation, das ist sicherlich so der erste Schritt. Und wenn die Situation sich beruhigt, dann ist es ja gerade im Kulturbetrieb mit seinen hochqualifizierten Kräften, sind ja viele durchaus in der Lage, dann auch erstmal einen Schritt zurückzutreten und den eigenen Aufmerksamkeitsfilter wieder ein bisschen zu weiten, dem anderen auch mal zuzuhören. Idealerweise fällt man sich dann nicht mehr so regelmäßig ins Wort, sondern schafft es auch mal wirklich den anderen in seinen Werten, in seiner Persönlichkeit, in seinen Interessen, vielleicht auch Bedürfnissen, ja, zumindest mal gelten zu lassen. wenn es dann gelingt, dann ist das ja auch sehr befriedigend für alle Parteien. Also das habe ich auch jetzt mittlerweile aus der Praxis gehört, dass Leute, die so einen Prozess durchlaufen haben im Kulturbetrieb, dass die eben sagen, gut, das ist ja eigentlich eine Hilfe zur Selbsthilfe. Ne? Das ist dann die eigene Lösung der Konfliktbeteiligten, die ist eben gerade nicht vorgegeben worden vom Mediator, sondern der Mediator oder die Mediatorin hat den Raum geschaffen, dass diese erwachsene Reife miteinander umgehen überhaupt möglich war. Und dann kann das zu einem Umdenken führen bei den Beteiligten und neuen Lösungen. Man wird deswegen nicht beste Freunde. Also das ist vielleicht nochmal wichtig, darauf hinzuweisen. Aber darum geht es ja auch in Arbeitsbeziehungen nicht, sondern es geht darum, dass man im Sinne des Kulturbetriebs und der anderen Beschäftigten es schafft, zusammenzuarbeiten, weniger konfliktbehaftet.
Liebe Frau Hausmann, vielen Dank auch für die vielen Einblicke in die Praxis und für das spannende Gespräch.
Ja, liebe Frau Struth, Ihnen vielen Dank für Ihre spannenden Fragen.
Wenn Sie mehr über Konfliktmanagement im Kulturbetrieb erfahren möchten, gibt es die Möglichkeit, an Miniseminaren des Kontaktstudiums teilzunehmen oder unseren Podcast zu abonnieren. Hier wird es in den kommenden Monaten weitere vertiefende Folgen zum Thema geben. Mehr Informationen finden Sie auch auf der Website des Instituts für Kulturmanagement. Vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.